Herzlich willkommen zum Podcast des Niedersächsischen Staatsorchesters Hannover. Jetzt immer vor den Konzerten mit MusikerInnen des Orchesters. Ich bin Swantje Könecke, Konzertdramaturgin, und heute spreche ich mit
Juri Valentin, Oboist,
und Vukan Milin, Flötist aus dem Niedersächsischen Staatsorchester sind wir beide.
Wir unterhalten uns heute zu dritt, weil wir ein besonderes Solokonzert im nächsten Sinfoniekonzert haben, in dem wir zwei Solisten haben. Ein sogenanntes Doppelkonzert mit Solo-Flöte und Solo-Oboe. Die erste Frage vielleicht noch davor. Ihr habt beide schon Erfahrung damit, als Solisten mit eurem eigenen Orchester zu spielen. Ist das was Besonderes?
Das ist ganz was Besonderes, weil man nie so die Gelegenheit hat, mit Kollegen schon vorher im Austausch zu sein, auch mal am Rande der Proben was auszuprobieren. Man kann auch in einer gewissen Weise viel ehrlicher über alles sprechen. Man hat, ja, man kennt alle Leute viel besser, man kennt den Saal, man kennt das Publikum, und das, ja, ist immer was ganz Besonderes.
Es fühlt sich ja eigentlich sehr familiär an.
Ja.
Und trotzdem hat man auch mindestens denselben Anspruch, weil man eben unter den ganzen, die man so lange kennt, den geschätzten Kollegen oder auch Freunden, ein schönes Erlebnis gemeinsam schaffen will. Und deshalb ist auch oft, wenn es dann vorbei ist, ist es auch ein besonderes Gefühl. Man reist ja nicht einfach ab, sondern man hat es dann zusammen beschlossen und freut sich noch gemeinsam. Das ist schon was Besonderes.
Wenn ihr Konzerte spielt als Orchestermusiker, sitzt ihr ja sehr nah beieinander, wenn ihr beide Dienst habt, nämlich seid direkt Seite an Seite. Insofern kennt ihr euch sehr gut. Die Instrumente, der Instrumentenklang ist sehr vertraut. Ich fand interessant, dass Georgi Ligeti, der Komponist des Doppelkonzerts, aber gesagt hat, für ihn seien der Oboenton und der Flötenton zwei extrem antagonistische Gebilde, zwei ganz unterschiedliche Sachen. Einmal vibriert die Luftsäule, weil sie gespalten auf eine Kante geblasen wird bei der Flöte. Einmal hat man das Rohrblatt bei der Oboe, das schwingt und die Säule, Luftsäule in Bewegung setzt. Er sagt, das sind zwei Welten. Teilt ihr die Einschätzung?
Absolut.
Ja, wir kamen selber darauf,
ne? Ja,
als wir uns die Atmosphäre beschrieben haben.
Das ist ja der große Unterschied jetzt, finde ich, immer zwischen Holzbläsern und zum Beispiel Streichern im Orchester oder den Blechbläsern, dass bei Streichern oder Blechbläsern die Art, wie der Ton erzeugt ist, die gleiche ist bei allen Instrumenten, und bei den Holzbläsern das im Prinzip grundverschieden. Und jedes Instrument eine komplett andere Art der Tonerzeugung und auch eine andere Art des Klangs hat.
Also Flöte, Oboe, Klarinette, Fagott.
Ja, genau.
Jedes Instrument funktioniert unterschiedlich.
Das heißt, man sitzt zwar im Orchester nah beieinander, aber das heißt ja nicht, dass man genau die gleiche Klangfarbe hat.
Mhm.
Und das wird in diesem Stück bis ins Extrem getrieben,
ja, würde ich sagen. Eigentlich von Anfang an. Wir hatten mal so überlegt, oder du hast auch direkt gespürt, dass es wie Licht und Schatten, warme, dunkle Flötentöne, weil das eben auch noch die tiefen Flöten sind, die Spiele Bassflöte und Altflöte, und dann echt durchdringende Oboentöne bis zu den höchsten Tönen sicherlich. Du meinst, einer kommt eigentlich nur, wenn man mit dem Zahn drauf beißt.
Ja, ja.
Und das macht man nicht so gerne, als das Rohr kaputt.
Da muss man immer aufpassen.
Also extrem dieser Unterschied, wie du es ansprachst, wirklich von ihm genauso genutzt.
Grelles, ja, Licht und Dunkelheit.
Ja, oder weich auch die Flöten wie so ein Moosteppich. Ja, es wabert auch alles am Anfang so, aber ganz atmosphärisch, sehr farbig auf jeden Fall.
Ist auch interessant, weil sonst im Orchestersatz ja oft die Flöte die höchste Stimme ist,
ja,
oder?
Stimmt.
Also noch mit dem Piccolo oktaviert.
So. Genau.
Ja.
Und hier ist es wirklich, sind es die Antagonisten, ja, das kann man so sagen, auch in den unterschiedlichen Sätzen.
Absolut.
Bleibt da eigentlich bei.
Ja, es sind zwei Sätze, die das Werk hat, die in der Stimmung ganz unterschiedlich sind. Erstmal ein, ich sag mal in Anführungszeichen, langsamer erster Satz und ein schneller zweiter Satz. Hoch, hoch, hoch virtuos, wenn man sich die Noten anschaut, wimmelt es nur so vor
schwarzen Balken.
Vor schwarzen Balken, 16. und 32. Wie ist das mit der Virtuosität in diesem Konzert? Also es ist schwer, ja. Aber ist das als für das Publikum zu hören?
Also ich finde, das mit dem Schnell und Langsam ist so eine Sache, weil natürlich hat der zweite Satz unglaublich viele Noten und auch irgendwie eine schnellere Metronomzahl. Aber das, was man im Endeffekt, was man dann hört als Zuhörer, ist dann doch ein Klangteppich, der sich in ähnlicher Art und Weise eigentlich bewegt wie der Langsame, finde ich.
Ich würde das sagen.
Das ist eine Frage, aber also ich würde ihn jetzt nicht als schnellen Satz bezeichnen. So vom
Gefühl. Ja, es ist eher etwas Explosives. Mhm. Wenn im ersten Satz eigentlich noch so eine Stimmung erst
eine Ruhe
und so ein ewiger Fluss entsteht, kommt er da in wie so Sphärenklänge, ne? Als würden Sachen zersprengen oder auseinanderdriften. Und da kann man auch gut zu deiner Frage kommen, ist es schwer? Ja. Ist es brillant? Eigentlich nein. Es gibt ganz wenige Takte, wo der Solo ist oder die jeweilige Flöte einen explizit virtuosen Solo-Charakter hat. Ja? Es sind eigentlich immer Verwebungen und nicht zum Selbstzweck. Also es gibt keine brillante Stimme. Deshalb ist es auch überhaupt nicht so ein klassisches Konzert, wo zwei Solisten ihre Fähigkeiten übermäßig zur Schau stellen dürfen, sondern es fügt sich ja auch alles in die jeweiligen Gruppen.
Und auch fürs Orchester ist es ja ähnlich virtuos, ja, für die Kolleginnen und Kollegen.
Man ist fast ein Antisolist. Man ist gar kein echter, das ist nicht wie Brahms Doppelkonzert oder so, wo wirklich eine musikalische Persönlichkeit gefragt ist und es richtige Bravourpassagen gibt, sondern man ist eher eine Art Medium für eine abstrakte musikalische Idee.
Ja, sehr abstrakt,
Farben.
Trotzdem sehr farbig, aber es braucht eigentlich fast keine Bilder, finde ich. Die Atmosphäre steht so für sich so stark im Raum. Und interessanterweise hört es ja auch völlig abrupt auf, ja, plötzlich aufhören, wie abgerissen. Also auch da gibt es nicht. Leute, jetzt könnt ihr mal super klatschen, waren wir nicht gut. Gibt es nicht.
Sondern
es war vorbei. Auf jeden Fall schnell und laut, vielleicht zwischendurch. Aber es ist dann auch vorbei. Und deshalb, dann nimmt er auch den Solisten, die normalerweise Plattform so, aha, jetzt fantastisch hinbekommen.
Genau, jetzt kommt noch eine Solo-Kadenz und wir wissen,
also man spürt, es geht so. Ne? Vielleicht wollte er auch den.
Es gibt aber.
Die jeweiligen Instrumentalisten motivieren, das zu üben.
Ja.
Hier hast du einen Takt.
Ich habe mich auch schon gefragt, ganz
schön.
Am Schluss gibt es plötzlich diese zwei Takte Solo-Oboe, was
genau.
Ob das sozusagen eine Art Reminiszenz oder Hommage an irgendwie Kadenzform oder so ist. Aber
hier bei UU, ne, wo es so klingt wie ein,
ja,
wie ein Anfang von einer
Vielleicht
Fuge.
Reißt er das irgendwie kurz an und man denkt, jetzt beginnt die Kadenz, aber dann unterbricht die Flöte
auch
mich
schon
ja
wieder.
Plötzlich. Genau, ja. Und dann ist das Stück irgendwie auch, geht dann ganz anders weiter und ist plötzlich dann auch vorbei. Also vielleicht spielt er irgendwie auch mit der Form.
Ich glaube schon. Was du auch schön gesagt hast, als wir zusammen überlegt haben, in welchen Passagen was eigentlich passiert. Aktion und Reaktion. Ja. Du hast, oder ich habe eine Passage, wo die Flöte in die Töne geht, in die höchsten, die man eigentlich gar nicht mehr hören will. Da schreibt er auch mehr Luft als irgendwas. Das schreibt er nicht umsonst, weil es kommt nämlich auch mehr Luft als irgendwas.
Was man sonst als Flötist vermeidet.
Vielleicht, hoffentlich. Aber daraus entstehen dann auch immer Sachen, ja? So als würde ich so ein Domino-Bild anschieben und was geht es in die anderen Gruppen?
Ja.
Oder du stoppst das und so.
Ich stelle mir das immer so vor, wie so Zahnräder, in so fünf Zahnräder, am Anfang laufen die alle so gerade und dann wirft irgendjemand so einen Stein rein und dann
das
zerspringt
Chaos,
das irgendwie und verhakt sich.
Das ist ein super Bild. Auch für genau diesen Anfang vom zweiten Satz. Es beginnt so schön. Sechs, mal sieben, mal vier Töne. Dann gehen aber in dem Fall durch die ganzen vier Flöten die Rhythmen durcheinander. Also die Zahnräder greifen nicht mehr.
Da zerspringen die.
Und irgendwann sollen sie aber vielleicht auch wieder greifen. Also das sind so die spannenden, das kriegt auch jeder wirklich beim ersten Mal hören präsentiert, finde ich. Deshalb ist es wahrscheinlich so ein berühmtes, aber gutes Stück geworden.
Neugierig bin ich noch auf die Situation, dass du ein Instrument spielst, obwohl es ja durchaus auch andere Oboen-Instrumente gäbe, die man spielen könnte. Und dass die Flöte aber, dass der Soloflötist mit drei Instrumenten dabei ist, der normalen Querflöte, Altflöte und Bassflöte.
Ja.
Haben die unterschiedliche Rollen, die drei Flöten?
Ja,
oder sind es einfach verschiedene Farben der einen Persönlichkeit? Wie nimmst du das wahr?
Also die höchste Flöte, das Piccolo, lässt er dann im Orchester, die kommt aber auch vor. Und wenn ich nicht der Solist wäre, könnte man sagen, das ist eigentlich dieselbe Stimme, die übernimmt es dann manchmal. Und ich glaube, er will einfach das ganze Register dieser Flötenklänge, weil das natürlich auch einfach extrem spannend ist, irgendwie so ein so einen Ton, den man von der normalen Flöte nicht geboten kriegt. Er nutzt das. Und es bietet aber eigentlich immer die eine Atmosphäre, das dunkle Weiche, würde ich schon sagen. Ja. Selten habe ich dann noch die andere Aufgabe, die Oboe mit dieser Intensität und Fokussierung halt eigentlich mit diesem Instrument perfekt.
Es ist so ein bisschen umgedreht, tatsächlich, wie es traditionell ja ist. Mhm. Obwohl es natürlich stimmt, dass Flöte an sich erstmal von der reinen oder von den Obertönen matter ist als ein Oboenklang, aber trotzdem ja eben, wie du gerade sagtest, im Orchester in der Regel die Flöte für die brillanten hohen Passagen zuständig ist und die Oboe eher für dunkle Weiche. Mhm. Und das dreht er aber, also er denkt das so ein bisschen neu, würde ich sagen. Wie ist eigentlich der Klang von dem Instrument und dreht es dann dadurch um?
Ja.
Gibt es ein Beispiel, wo das miteinander zu hören ist? Also was ihr beide spielen könntet, wo man das so wahrnehmen kann?
Wollt so was ganz Schnelles, können wir auch mal machen.
Spannend fand ich am Anfang, gleich die nächste Frage, man denkt, ihr spielt auf derselben Tonhöhe und dann geht das aber im Klang auseinander. Also so, wo man als Otto-Normalverbraucher vielleicht sagt, ist das unsauber? Mhm. Das ist ja, glaube ich, eine Technik, die sich durchs ganze Stück zieht, dass wir haben das Tonsystem mit eigentlich 12 gleichmäßig voneinander entfernten Tönen, dann gibt es in der neuen Musik die Technik, es gibt Vierteltöne oder Dritteltöne, die sozusagen sehr genau definiert sind. Aber Ligeti macht das hier anders.
Nein, er will diese Mikrointervallik und sagt, das darf und muss nicht genau einen Wert treffen. Und dadurch ergibt das dieses, wie du eben sagst, Unsaubere. Wir starten mit demselben G, ja, beispielsweise bei der Passage, wo wir anfingen, und sofort rutsche ich in ein zu tiefes Ass. Das heißt, die sind dann ganz nah aneinander und es ergibt direkt am Ohr, gefühlt so am Ohr, so ein Schwingen, so wie wenn zwei Blockflöten nicht schön spielen.
Also ganz hohe Töne. Manchmal hört man richtig die Schwingung, die sich durch diese Reibung ergibt.
Das ist echt cool gemacht.
Also.
Und das zieht sich wirklich durch das ganze Stück.
Ne? Und das ist körperlich erfahrbar, ne?
Ja, absolut, absolut.
Ja, das.
Da können wir vielleicht einmal, könnten wir vielleicht noch spielen, diese Stelle, wo wir diese Reibung haben.
Wo ist das nochmal am Anfang?
Im langsamen Satz.
Und da habe ich die alte Flöte, glaube ich, auch. Nachdem diese Schwingung kommt, plötzlich trifft es sich wieder. Ja. Mhm. Also wo er explizit denselben Ton wieder in der Intonation sauber haben will.
Und das ist toll, weil, finde ich, diese Unsauberkeit, also in dicken Anführungszeichen, eine ganz eigene Ausdruckswelt bekommt.
Mhm.
So ganz, sehr.
Und die erlöst er dann immer manchmal, ne? Diesen Senza Espressivo.
Es gibt immer wieder so Treffpunkte, sowohl rhythmisch als auch in der Intonation oder in den Tonfolgen.
Und insgesamt schraubt es sich auch immer so, ne?
Ja.
Wie deine Zahnräder bild, entweder in den Höhen oder in den Tempi. Es schraubt sich immer so hoch oder runter.
So mini, kleinsten Schritten.
Ja, kann man gut, glaube ich, nachvollziehen als Hörer. Mhm. Sicherlich auch so ein Grund, warum das einfach Erfolg hatte, auch die Art zu komponieren. Ist sofort in der Zeit drin oder in diesem Zeitgeschmack, der aber überdauert.
Und sinnlich zugleich. Mhm. Das ist eben nicht nur
Stimmt.
Kopf, sondern man spürt es eben wirklich körperlich.
Mhm. Auch das, ja. Diese Wahl der Instrumente, das passt ja auch wieder zusammen. Ne? Mhm. Absichtlich eigentlich sehr sinnlich und nicht, also farbig im Extrem. Also es soll berühren. Es gibt ja auch ganz andere Ideen, wie Musik funktionieren kann. Aber das trifft eigentlich die Leute ja oft am meisten.
Ja.
Egal, wenn es dann auch moderne Musik ist und trotzdem so sofort eine Atmosphäre schafft. Und das schafft er.
Gibt es irgend noch eine Stelle oder irgendwas, wo ihr sagt, oh, das wäre eigentlich toll, wenn man das vorher zeigen würde? Oder
den Schluss, nein.
Das ist eben so eine Stelle, wo alle wahnsinnig viele Noten spielen, aber sich trotzdem der Eindruck von einer Fläche ergibt.
Ja, und einmal absichtlich mit explosionsartigen Ausbrüchen, so Sforzati, und dann nachher wieder ohne diese dynamischen Unterschiede, wo es nur noch und es schraubt sich auch wieder hoch oder runter in den Intervallen. Es ist wirklich schnell.
Schön finde ich, dass Ligeti selbst
ja.
über die Intonation sagt, eben, dass er das nicht diese mathematische Viertel-, Dritteltöne und andere Aufspaltungen will und nicht aus der Obertonreihe kommt, ja. sondern eine unsichere Intonation will, die aber Sicherheit vortäuscht.
Mhm.
Das mochte ich auch sehr gerne, weil diese Unsicherheit, Sicherheit und eben nicht das Gerechnete, das Konstruierte, sondern das ist fast wie so eine emotionale Qualität.
Und wir haben es auch so erlebt, ne? Jetzt in so etwas vorspielender Situation, für dich vielleicht nur oder für die Hörer, merkte ich sofort, wie wir atmosphärisch diese Intervallreibung oder Mikrointervalle gut hinkriegen. Und beim, sagen wir, technischen Üben mit Stimmgerät, fehlt eigentlich ein Anteil. Es sind genau diese, wo man denkt, das ist nicht errechnet. Das ist einfach, jetzt reibt es besonders fies oder so, wie es am Ohr klingen soll. Man spürt es einfach.
Ja, das ist natürlich sehr angenehm für die Interpreten auch. Dass man das
so, weil es frei ist, meinst du?
Ja.
Okay. Er lässt euch.
Weil man so das so gestalten kann, wie man den gelungensten Effekt darstellen kann, würde ich sagen.
Ja, das lässt eine andere Attitüde zu. Man muss sich nicht, man ist nicht in ein Korsett gezwängt, sondern es entsteht auch was eigentlich. Ne? Vielleicht am Vormittag eine andere Mikrointervalle als am Abend. Also ich habe um 11 Uhr morgens bestimmt eine andere Intonation als am Abend. Kann ich dir schon sagen.
Vielen Dank euch beiden. Vielen Dank Ihnen und euch fürs Zuhören. Wukan Milin und Juri Valentin spielen also die Solo-Parts im Doppelkonzert von George Ligeti im ersten Sinfoniekonzert im Opernhaus am Sonntag, den 27. September um 11 und 17 Uhr, sowie am Montag, den 28. September um 19.30 Uhr. Außerdem auf dem Programm Schuberts unvollendete Sinfonie zu Beginn und als Abschluss die Leonoren-Ouvertüre Nummer 3 von Ludwig van Beethoven. Es dirigiert unser neuer Generalmusikdirektor Stefan Zilias und ich freue mich, dass ich in der nächsten Folge dieses Podcasts mit ihm sprechen werde, mit Stefan Zilias, im November vom zweiten Sinfoniekonzert dieser Spielzeit.